Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 1. Juni. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute legen wir den Schwerpunkt auf die Euro-Konjunktur und die Bedeutung des türkischen Wahlergebnisses auf die Türkei und Europa. Mein Name ist Klaus Neve und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, von Oktober bis April haben die europäischen Wirtschaftsdaten fast durchweg positiv überrascht und in der Regel sogar deine oftmals eher optimistischen Erwartungen noch übertroffen. Allerdings hat sich das Blatt in den vergangenen Wochen offenbar gewendet. So hat das Statistische Bundesamt seine Schnellschätzung für die deutsche Wirtschaftsleistung im ersten Quartal nach unten korrigiert. Steckt Deutschland also doch in einer Rezession?
Ja, wir Volkswirte sprechen ja von einer Rezession, wenn die Wirtschaftsleistung in zwei Vierteljahren nacheinander zurückgegangen ist. Das haben wir jetzt in Deutschland gehabt, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. Interessant sind aber die Details. Die hohen Preise für Energie und Nahrungsmittel haben natürlich die Kaufkraft der privaten Verbraucher erheblich geschmälert. Die privaten Verbraucher haben insgesamt durchaus Geld ausgegeben, aber halt weniger dafür bekommen als üblich. Deshalb real, also nach Abzug der Inflation, ist der private Verbrauch in diesen beiden Vierteljahren zusammen um fast 3% eingebrochen. Dafür haben aber die Investitionen der Unternehmen zum Jahresbeginn wieder zugenommen und bei mildem Wetter auch die Bautätigkeit. Also in den Details ein gemischtes Bild. Besonders auffällig ist aber für das erste Quartal des Jahres 2023, dass der Staatsverbrauch gegenüber dem Vorquartal um 4,9% zurückgegangen ist und um 5,4% gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Hauptursache dafür war nach Angaben des Statistischen Bundesamtes der Wegfall der staatlich finanzierten Corona-Maßnahmen wie beispielsweise der Corona-Impfungen und Tests. Ohne diesen Effekt beim Staatsverbrauch wäre die deutsche Wirtschaftsleistung im ersten Quartal 2023 um 0,8% gestiegen, statt um 0,3% zu sinken. Insofern hat diese statistisch gemessene Rezession auch nicht nur, aber auch einen in gewissem Sinne erfreulichen Grund, nämlich das Ende der pandemiebedingten Sonderausgaben.
Was bedeutet dieser schwache deutsche Start ins Jahr 2023 für die Eurozone insgesamt?
Nun, Deutschland ist groß. Etwa 29% der Wirtschaftsleistung der Eurozone kommt aus Deutschland. Nach dieser kräftigen Abwärtsrevision für die deutschen Daten von 0,0 auf minus 0,3% fürs erste Quartal gegenüber Vorquartal müssen wir wohl damit rechnen, dass auch Eurostat, die statistische Behörde der Europäischen Union, ihre Schnellschätzung für die Wirtschaftsleistung der Eurozone im ersten Quartal nach unten revidiert. Von einem leichten Zuwachs von 0,1% auf wahrscheinlich 0,0%, keine Veränderung gegenüber Vorquartal. Also das würde dann heißen, eine Winterstagnation in der Eurozone statt eines leichten Wachstums in der Eurozone, wie es die Zahlen bisher ausgesagt haben.
Auch der Ausblick für den weiteren Jahresverlauf hat sich zuletzt eingetrübt. Gerade das verarbeitende Gewerbe bekommt weniger neue Aufträge. Woran liegt das und welche Rolle spielen dabei China und die USA?
Klaus, wir sehen vor allen Dingen drei Gründe. Zum einen gibt es etwas, was Volkswirte Lagerkorrektur nennen. Wir erinnern uns, wir hatten riesige Probleme mit Lieferketten, gerade vor 2 Jahren. Im vergangenen Jahr haben diese Probleme langsam nachgelassen. Viele Unternehmen hatten das genutzt, um ihre Lagerbestände an Vorprodukten kräftig aufzufüllen. Aus Angst vor neuen Lieferengpässen haben sie dabei oftmals mehr eingekauft, als sie eigentlich brauchten. Jetzt, wo sich abzeichnet, dass Lieferkettenengpässe fast überhaupt kein Thema mehr sind, bauen diese Unternehmen ihre Bestände an Vorprodukten ab. Sie bestellen also weniger davon. Das drückt zunächst einmal den Auftragseingang und ein bisschen auch die Wirtschaftsleistung. Der zweite Grund ist, dass die US-Konjunktur sich alles in allem, wie erwartet, ja abschwächt. Und dass sie das insbesondere im verarbeitenden Gewerbe tut. Bei den Dienstleistungen halten sich die USA alles in allem etwas besser als gedacht. Aber bei der Nachfrage nach Gütern, also im verarbeitenden Gewerbe, wird es in den USA schwächer und das sehen wir dann eben auch bei uns. Und drittens, ein wichtiger Grund ist, dass wir offenbar keinerlei Rückenwind aus China bekommen für unser verarbeitendes Gewerbe. Wir sehen in China zwar, dass das Ende der Pandemie dort die Herdenimmunität, die China halt auf die harte Art erreicht hat, dass das durchaus zu einer gewissen Wiederbelebung der chinesischen Konjunktur geführt hat. Die Verbraucher geben dort mehr aus, aber vor allem für Dienstleistungen. Relativ schwach aus China ist die Nachfrage beispielsweise nach Maschinen, die ja gerade Deutschland oftmals nach China liefert. Also der zum Jahresbeginn erhoffte gewisse Rückenwind für dieses Jahr aus China bleibt für uns aus. Und das drückt dann eben auch den konjunkturellen Ausblick für den weiteren Verlauf des Jahres 2023 für Deutschland und die Eurozone.
Holger, am Dienstag hat das Statistische Bundesamt berichtet, dass die Inflation das Lohnwachstum auch im ersten Quartal aufgezehrt hat. Die Bürger können sich für ihr Geld weniger leisten. Die Kaufkraft nimmt ab, da die Preise schneller steigen als die Löhne. Wie sehr belastet das die Konjunktur?
Ja, Klaus, das hat die Konjunktur erheblich belastet. Im vergangenen Jahr sind halt leider die Preise weit schneller gestiegen als die Löhne. Vor allen Dingen die Energie- und Nahrungsmittelpreise sind ja nahezu explodiert. Deshalb sind die Reallöhne, also die Löhne abzüglich der Inflation, deshalb sind die Reallöhne im vergangenen Jahr um 4% gesunken. Anfang 2023 war das nach den neuen Zahlen immer noch ein Problem, aber nicht mehr ganz so groß. Der Lohnzuwachs hat auf 5,6% gegenüber Vorjahr zugelegt. Das ist deutlich mehr als der Lohnzuwachs von 2,6% im vergangenen Jahr. Aber die Inflation war nochmals höher als der Zuwachs bei den Löhnen, sodass auch im ersten Quartal des Jahres 2023 die Reallöhne um 2,6% zurückgegangen sind. Staatliche Hilfen haben das etwas abgefedert, aber dennoch die geringere Kaufkraft der privaten Verbraucher war der Hauptgrund dafür, dass real, also nach Abzug der Inflation, der private Verbrauch im Herbst und Winter kräftig zurückgegangen ist.
Holger, blicken wir jetzt nach vorne. Kann die Wirtschaft in Deutschland und der Eurozone im weiteren Verlauf des Jahres noch wachsen? Und wo siehst du mögliche Stärken?
Klaus, es wird insgesamt wohl zäh. Wir haben ja Gegenwind aus der Außenwirtschaft. Wir haben auch ein kräftiges Minus im Wohnungsbau. Die höheren Zinsen, die hohen Materialkosten, der Mangel an Facharbeitern und vielleicht in Deutschland auch die leidige Diskussion um Heizungen spielen da wohl eine Rolle. Aber für die Verbraucher bessert sich die Lage tendenziell. Der große Preisschock ist vorbei. Die Energiepreise sind jetzt auf hohem Niveau stabil und teilweise sogar leicht rückläufig, beispielsweise bei Diesel. Nahrungsmittel werden im Durchschnitt noch teurer, aber auch hier schwächt sich die Rate im Vorjahresvergleich langsam ab. Bei Gütern sehen wir, dass die insgesamt geringeren Transportkosten, hier und da auch etwas geringere Materialkosten, den Inflationsdruck dämpfen. Auch das Ende der Lieferkettenengpässe spielt hier eine Rolle. Nur bei einigen Dienstleistungen bleibt die Inflation teils auch lohnbedingt recht hoch. Insgesamt erwarten wir, dass die Inflation in Deutschland und der Eurozone zum Jahresende auf etwa 3%, vielleicht leicht über 3% gesunken sein wird, um dann ab Mitte kommenden Jahres um 2,5% zu schwanken. Die Löhne steigen dagegen stärker. Wir haben ja bereits davon gesprochen, dass der Lohnzuwachs in Deutschland zum Jahresbeginn zugelegt hat. Wir rechnen damit, dass insgesamt in diesem Jahr die Löhne in Deutschland um mehr als 6% zulegen werden, in der Eurozone um etwas mehr als 5%. Da die Inflation langsam unter den Lohnzuwachs fällt, heißt das eben, die reale Kaufkraft der Verbraucher, also die Kaufkraft nach Abzug der Inflation, nimmt zu. Da die Arbeitsplätze zudem insgesamt so sicher sind wie selten zuvor, Stichwort Arbeitskräftemangel, spricht es dafür, dass die Verbraucher dann bei besserer Einkommenslage und einem sicheren Arbeitsplatz in der Zukunft wieder etwas mehr Geld ausgeben werden. Also ich denke, dass eine Zunahme beim privaten Verbrauch die Konjunktur in den kommenden Quartalen etwas stützen wird. Auch die Staaten geben ja etwas mehr Geld aus und wahrscheinlich werden auch bei den Unternehmen die Investitionen langsam in Gang kommen, während im Wohnungsbau die Bautätigkeit wohl noch bis zum Frühjahr kommenden Jahres rückläufig sein dürfte.
Für die unmittelbare Zukunft erwartest du also nur noch ein Mini-Wachstum. Wenn du deine aktuellen Prognosen vergleichst mit dem Szenario, was wir zu Beginn des Jahres diskutiert haben, wo liegen die Unterschiede?
Da gibt es zwei erhebliche Unterschiede. Zum Jahresbeginn haben wir ja eine spürbare Winterrezession erwartet. Gas war ein ganz großes Thema. Und dann haben wir gesagt, mit dem Ende der Heizperiode, wenn wir sie glücklich überstanden haben, dann kommt der Wiederaufschwung im Frühjahr. Jetzt hat sich ja herausgestellt, in Deutschland gab es zwar eine leichte Winterrezession, aber deutlich weniger, als wir das vor einem halben Jahr befürchtet hatten. Und in der Eurozone gab es überhaupt keine Winterrezession. Also der Start ins neue Jahr war so gesehen deutlich weniger schlecht als vor 5-6 Monaten befürchtet. Allerdings mangels Einbruch im Winter fällt natürlich auch der zusätzliche Aufschwung im Frühjahr weitgehend aus. Das heißt, wir erwarten jetzt ein wesentlich flacheres Profil für die Konjunktur. Nach einer Art Winterstagnation in der Eurozone ein ganz leichtes Wachstum in den kommenden Quartalen. Nehmen wir beide Effekte zusammen. Keine Winterrezession in der Eurozone und auch kein großer Wiederaufschwung, sondern nur geringes Wachstum für den weiteren Jahresverlauf. Dann bleibt netto ein Plus übrig. Also, was wir jetzt erwarten für das Niveau der Wirtschaftsleistung Ende des Jahres 2023, ist für die Eurozone und etwas auch für Deutschland höher als das, was wir Anfang des Jahres vorausgesagt hatten. Also alles in allem ist der Nachrichtenfluss über die letzten 5 Monate doch positiv gewesen, auch wenn jetzt die Dynamik, also die Zuwachsrate der Wirtschaftsleistung für den weiteren Jahresverlauf eher schwächlich ausfallen dürfte.
Wenn ich das richtig verstehe, ist also das schwache Wachstum, das du für den weiteren Jahresverlauf erwartest, zunächst einmal kein allzu großes Problem. Aber wie kann es im kommenden Jahr weitergehen? Kann die Konjunktur 2024 wieder Fahrt aufnehmen?
Klaus, ja, da spielt die Weltkonjunktur dann eine große Rolle. Wenn der Gegenwind aus den USA, den wir zurzeit gerade im verarbeitenden Gewerbe zu spüren beginnen, wenn der in Rückenwind umschlägt, dann geht es wohl auch in Deutschland und der Eurozone mit der Konjunktur wieder kräftiger aufwärts. Wir denken, dass das ab Frühjahr 2024 der Fall sein wird und dass wir dann in Europa wieder auf eine Wachstumsrate etwas oberhalb des langfristigen Trends kommen können.
Holger, lass uns noch 2 außenpolitische Themen ansprechen. Beginnen wir mit der Türkei. Nach der Stichwahl bleibt Erdogan Präsident. Dem offiziellen Ergebnis zufolge hat er gegen seinen sozialdemokratischen Herausforderer Kılıçdaroğlu mit 52-48% gewonnen. Was bedeutet der Verbleib Erdogans an der Macht für die Wirtschaft in der Türkei und in Europa?
Nun, für die türkische Wirtschaft ist das nicht unbedingt eine gute Nachricht, um es vorsichtig zu sagen. Die türkische Lira hat seit Jahresbeginn etwa 10% zum Euro verloren, davon etwas über 4% seit der Stichwahl. Erdogans Wirtschaftspolitik ist nun wirklich unkonventionell, um es vorsichtig auszudrücken. Ganz konventionell war, dass er kurz vor der Wahl einiges an Wahlgeschenken verteilt und versprochen hat. Das wird teuer für ein Land, das sich das eigentlich kaum leisten kann. Vor allen Dingen lässt Erdogan aber eine sehr ungewöhnliche Zentralbankpolitik betreiben. Die türkische Notenbank versucht ja auf Befehl Erdogans, die Inflation mit niedrigen statt mit hohen Zinsen zu bekämpfen. Kein Wunder, dass die Inflation mit über 40% in der Türkei wesentlich höher ist als in den Staaten, über die wir sonst so sprechen, in Europa. Die Türkei hat ein Leistungsbilanzdefizit von mehr als 5% der Wirtschaftsleistung Ende letzten Jahres gehabt. Auch das kann so nicht weitergehen. Die eigentliche Frage für die Türkei ist, ob Erdogan selbst jetzt bald das Ruder rumreißt. Er ist wiedergewählt. Er kann jetzt vielleicht auch einige Sachen machen, die eher etwas unpopulär sind, die aber gemacht werden müssen. Oder ob er abwartet, abwartet und abwartet, bis vielleicht dann eine neue Währungskrise ihn dazu zwingt, das Ruder rumzureißen. So wie in der letzten Zeit in der Türkei kann es nicht auf Dauer weitergehen. Für Europa würde ich sagen, ich erwarte aus der Türkei keine großen positiven oder negativen Impulse für unsere Wirtschaft. Dafür ist die Türkei als Handelspartner nicht wichtig genug. Etwa 1,8% der deutschen Warenausfuhr geht in die Türkei. Das ist durchaus ein nennenswerter Betrag, aber nichts, was bei uns über das Wohl und Wehe der Konjunktur entscheidet. Wesentlich wichtiger dürfte sein, wie sich Erdogan politisch verhält. Ob er beispielsweise jetzt zulässt, dass Schweden der NATO beitreten kann.
wie er insgesamt im Verhältnis zwischen Russland, der Ukraine, Europa und den USA sich jetzt positioniert, das sind politische Fragen, die für die Zukunft Europas von erheblicher Bedeutung sein könnten. Die wirtschaftlichen Fragen der Türkei spielen für uns dagegen keine so große Rolle.
Zum Abschluss blicken wir über den großen Teich. In den USA haben sich Präsident Joe Biden und der Mehrheitsführer der Republikaner im Abgeordnetenhaus, Kevin McCarthy, auf ein Fiskalpaket geeinigt. Der Kompromiss erlaubt es der Finanzministerin, bis Anfang 2025 weitere Staatsschulden aufzunehmen und so den Staatshaushalt zu finanzieren. Gleichzeitig wird das Wachstum der Staatsausgaben außerhalb des militärischen Bereichs bis dahin eng begrenzt. Was hältst du von diesem Kompromiss? Was bedeutet er für Wirtschaft, Finanzmärkte und die Zinspolitik in den USA?
Klaus, ich würde sagen, das ist alles in allem ein guter Kompromiss. Man ist aus den USA ja nicht gewohnt, dass gute Nachrichten zur Fiskalpolitik und zur Fiskaldisziplin kommen. Dies sind ausnahmsweise mal gute Nachrichten. Wenn der Kongress erwartungsgemäß zustimmt, dann wird dieser dauernd wiederkehren, dieser nervende Schuldenstreit bis Anfang 2025 beigelegt sein, also bis nach der nächsten Präsidentschaftswahl. Das ist beruhigend für die Konjunktur und für Märkte. Obwohl wir sagen müssen, dass eigentlich die Märkte sich da keine allzu großen Sorgen gemacht hatten. Es sah nie sehr wahrscheinlich aus, dass die beiden Parteien sich so verhaken würden, dass die USA beispielsweise ihre Staatsschuld nicht mehr bedienen könnten. Dieses Horrorszenario haben wir immer nur als minimales Restrisiko gesehen. Dass die Staatsausgaben außerhalb des Militärs jetzt für einige Zeit fast gar nicht steigen sollen und damit nach Abzug der Inflation fallen werden, ist auch keine schlechte Nachricht. Natürlich, man kann sagen, das belastet ein bisschen die Konjunktur. Da entfällt ein Fiskalimpuls, den es sonst gegeben hätte. Aber das ist ein relativ geringer Effekt. Wesentlich wichtiger für mich ist, dass nach großen Ausgabenprogrammen in den USA, die in der Zeit der Pandemie völlig überdimensioniert waren, die in der Zeit der Pandemie die Inflation angeheizt haben, dass nach dieser Periode jetzt eine gewisse Fiskaldisziplin in den USA Einkehr hält für einige Zeit. Das kann es auch der Notenbank etwas leichter machen, die Inflation zu bekämpfen. Das kann beispielsweise dazu führen, dass die Notenbank im kommenden Jahr die Zinsen etwas stärker senken kann, als es ohne diese Einschränkungen bei den Ausgaben des Bundesstaates der Fall gewesen wäre. Und dass einige Sozialleistungen in den USA jetzt an etwas härtere Anspruchsvoraussetzungen geknüpft werden, auch das macht eigentlich Sinn. Sozialleistungen sind in den USA gerade im Gefolge der Pandemie wohl vielfach zu stark ausgeweitet worden. Also zur Abwechslung mal ein Lob für die US-Fiskalpolitik. Es war viel Lärm, aber das Ergebnis ist eigentlich gar nicht so schlecht.
Wir kommen zum Ende der heutigen Ausgabe. Holger, ich danke dir für deine Einschätzung.
Gerne, Klaus.
In der kommenden Woche sprechen wir im Rahmen des Anlegerspezials mit Professor Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege bei Berenberg und Leiter Multi-Asset im Wealth and Asset Management, der mit uns seine Einschätzungen zu den Kapitalmärkten im nächsten Halbjahr teilen wird. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@berenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise: Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.